Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach einem Chorlied hören Sie heute Erich Fischer und er spricht über das Thema Die Botschaft des krähenden Hahnes. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Gemeinde, Sie wissen ja, dass ich eine kurze Serie predige unter dem Gesamtthema Stationen im Leben Jesu. Und das wäre heute der dritte Teil, die Botschaft des krähenden Hahnes. Wir haben gerade den ganzen Ablauf der Verleugnung des Herrn Jesu durch seinen Jünger Petrus vernommen. Die Parallelstellen im Matthäus- und Markus-Evangelium vervollständigen das Bild noch, doch bei allen drei Evangelien endete der Bericht mit den gleichen Worten: Und Petrus ging hinaus und weinte. Ja, Petrus, du großer Held, was hast du getan? Unter Fluchen hast du den Herrn verleugnet. Ich kenne ihn nicht, hast du behauptet. Wirklich nicht? Kennst du ihn wirklich nicht? Hast du denn nicht vor kurzem noch gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und jetzt? Ich kenne ihn nicht. Hast du denn nicht in seine Augen geschaut, als er dir den Verrat voraussagte? Und hast du ihn nicht mit den Worten beschworen, und wenn ich mit dir sterben müsste, so werde ich dich nicht verleugnen? Und jetzt, Frau, ich weiß nicht, was du sagst. Ja, liebe Geschwister, das ist der Mensch. Das ist der Mensch, ob er nun Petrus heißt oder den Namen eines jeden Einzelnen von uns trägt. Das ist der Mensch, wenn er auch nur einen einzigen Augenblick sich selbst überlassen ist. Wir können an diesem fürchterlichen Fall, den zu begreifen wir schon einige Mühe haben, angesichts der Tatsache, dass Petrus ja eine große Wegstrecke mit Jesus gegangen ist, und angesichts dessen, dass er so eng mit ihm verbunden war, ja, an diesem schrecklichen Fall können wir mindestens drei handfeste Ursachen ausmachen, warum es überhaupt zu diesem Fall kam. Doch ehe ich diese Ursachen im Einzelnen aufzeige, will ich davor warnen, richtend auf Petrus zu blicken. Er könnte nämlich zu jedem Einzelnen von uns die Ursache ebenfalls auf uns legen und könnte auf uns deuten und könnte vielleicht die Fragen stellen, hast du es nicht auch schon getan? Bist du nicht auch schon hineingetappt? Schau dich doch einmal prüfend und ehrlich an, ob das nicht so ist. Da wäre als allererste Ursache die Vermessenheit des Menschen zu nennen, die Vermessenheit, dass er der festen inneren Überzeugung ist, sich selbst, sich persönlich fest im Griff zu haben. Sind wir doch einmal ehrlich, offen oder vielleicht auch heimlich, so im Unterbewusstsein traut sich doch jeder zu, mit sich selbst fertig zu werden, sich selbst im Griff zu haben und dies auch dann noch, wenn Anfechtungen nahen. So nach dem Motto, mich kann doch so leicht überhaupt nichts umwerfen. Das sind doch unsere Grundgedanken, oder etwa nicht? Und erst in der Schule der Erfahrung kommen wir, genau wie Petrus, so langsam, so peu à peu zur Einsicht, dass, wenn auch nur die geringste Anfechtung über uns hereinbricht, es äußerst gefährlich ist, einer solchen Selbstüberschätzung zu unterliegen. Vielleicht, liebe Geschwister, sind wir in diesem Punkt gar nicht allzu weit entfernt von Petrus. Auch er dachte, er sei seinem Herrn treu und würde ihn so sehr lieben und so eng mit ihm verbunden sein, dass er eigentlich nicht mehr straucheln und schon gar nicht fallen könne. Er traut es eher noch allen anderen zu als sich selbst. Wenn sie, sagt er und meint die Jünger, wenn sie auch alle Ärgernis an dir nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Er hat nicht gesagt, wir Jünger werden kein Ärgernis an dir nehmen, nein, ihnen hat er es zugetraut, nur sich selbst nicht. Er glaubte, standhaft zu bleiben. Und gerade deshalb versagte er. Liebe Geschwister, in puncto Vermessenheit und Selbstüberschätzung dürfen wir Folgendes aus dem Fall Petrus lernen. Nur der unverbrüchliche Glaube an Christi überwindet Kraft und Treue, macht dich und mich stark, um gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen zu können. Nicht der Glaube an unsere eigene Stärke, denn wir wissen doch, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wer sich selbst zu viel eigenes Können zutraut, bei dem ist es nur die Frage der Zeit, bis er in eine von Satans ausgelegte Fallen hineintritt. Die zweite Ursache für den Fall Petri geht aus der ersten hervor. Es ist der Mangel an Wachsamkeit. Wer nämlich an sich selbst glaubt, an seine eigene Standfestigkeit, an seine eigene Treue, der wird sehr bald schläfrig und schläft am Ende gar ganz ein. Er glaubt nicht mehr, wachsam sein zu müssen. Ich werde schon rechtzeitig merken, woher der Wind weht. Erinnern wir uns? Christus hatte zu seinen Jüngern im Garten Gethsemane gesagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Und das hatte auch Petrus gehört. Ja, mehr noch, Jesus hat seinen Jüngern diese Wachsamkeit mehrmals ans Herz gelegt. Wachet und betet, denn nur mit einem wachen Geist hilft Beten etwas. Wie leicht kann es passieren, dass wir beim Beten müde werden und einschlafen. Kennen wir doch, liebe Geschwister, oder? Deshalb wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt oder dass ihr nicht fallt, wenn die Anfechtung kommt. Denn wie schon einmal gesagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Petrus dagegen hatte nicht gewacht, war nicht aufmerksam gewesen, er merkte nicht, wohin der Satan ihn führen wollte. Er hatte nicht gewacht, weder dort im Garten Gethsemane, wo er mit den anderen Jüngern einschlief, noch jetzt hier im Hof. Er hatte nicht gewacht, weil er sich sicher und sich in sich selbst glaubte. Lieber wärmte er sich die Hände am Feuer und harrte der Dinge, die da kommen würden, anstatt in dieser Notstunde seine Hände zum Gebet zu falten. Und da wäre noch die dritte Ursache für seinen Fall. Es ist die Feigheit. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, dann müssen wir erkennen, dass wir auch in diesem Punkt vielleicht gar nicht allzu weit von Petrus entfernt sind. Vielleicht hat er sich in der Gegenwart einer Magd geschämt, sich zu Jesus zu bekennen. Und nun, liebes starke Geschlecht, hört einmal gut zu. Gibt es vielleicht auch in unserer Mitte, gerade jetzt heute Morgen hier, junge oder ältere, die sich in Gegenwart einer ungläubigen Frau schämen, Jesus zu bekennen? Schämen, offen zum Ausdruck zu bringen, was er einmal für dich getan hat? Schämen, nur weil wir in ihren Augen nicht so als Schwächlinge dastehen wollen? Was wird sie wohl denken, wenn ich mit Jesus anfange? Für wen hält sie mich? Nein, bloß das nicht. Nicht als extrem und nicht als fromm gelten. Dann doch lieber, Frau, ich kenne ihn nicht. Geschwister, das Gleiche gilt natürlich auch umgekehrt. Eigentlich hätte Petrus doch bezeugen müssen, ja, natürlich kenne ich ihn. Ich weiß genau, wovon du redest und wer er ist. Ich war ja lange genug mit ihm zusammen. Aber anstatt zu bekennen, kam nur ein aufgeregtes Gestammel, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Ja, liebe Geschwister, die Feigheit folgt dem hochmütigen und selbstsicheren Sinn auf den Fuß. Das war bei Petrus der Fall, das ist heute noch genauso der Fall. Wer glaubt, dass er genug Mut und Standfestigkeit in sich selbst besitzt, um gegen die Welt und wenn es auch sein muss, noch gegen die ganze Hölle anzukämpfen, der wird der Erste sein, der in prekärer Lage verleumdet. Nein, Geschwister, da wollen wir doch lieber auf das Wort aus Römer 11, dem 20. Vers hören, wo uns Paulus zuruft: Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Oder auf das Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Stärke. Nein, richtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das also waren drei wesentliche Voraussetzungen, wodurch es bei Petrus zum Fall kam: menschliche Vermessenheit, mangelnde Wachsamkeit und nicht zuletzt Feigheit. Wenn wir weiter forschen, könnten wir vielleicht noch mehrere zusammentragen. Aber jetzt, da steht er nun, der große Held. Der Teufel, er triumphiert, die Hölle klatscht in die Hände. Welch ein Sieg für die Mächte der Finsternis war das doch. Bedenken wir, Gewaltiges hatte dieser Jünger mit Jesus erlebt. Gewaltige Botschaften vernommen, gewaltige Wunder miterlebt. Und wie wir gehört haben, Gewaltiges hatte er Jesus versprochen. Und jetzt, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, da er noch redete, krähte der Hahn. Haben wir es vernommen? Da er noch redete, krähte der Hahn. Vielleicht hätte er noch weiter geredet, hätte noch andere Verleumdungen hervorgebracht. Es war ja sowieso meistens Petrus, der als Wortführer auftrat. Oh ja, viel Gutes hat er gesagt. Das können wir nicht bestreiten. Aber als sein Blick auf Jesus fiel, da war das etwas anders. Viel Gutes hatte er gesagt nach Pfingsten. Ja, da war er klar ausgerichtet. Sein Blick war auf Jesus konzentriert. Lesen Sie nur einmal wieder seine Briefe. Eine wahre Fundgrube im Neuen Testament, aber jetzt, in diesem Augenblick, hier im Hof, da redete er und redet, bis ihm endlich der Hahn abrupt ins Wort fällt. Er kräht ihm sozusagen dazwischen. Nun, es ist im Allgemeinen kein schöner Zug, wenn man jemanden ins Wort fällt. Besonders dann, wenn man einen angefangenen Satz nicht einmal zu Ende bringen kann. Dieses Phänomen finden wir oft bei Politikern, aber nicht nur bei denen. Ich persönlich mag dieses Dreinreden eigentlich auch nicht. Wie bitte? Hat da eben jemand gedacht, dass ich es auch schon getan habe? Richtig gedacht. Leider habe auch ich schon öfter jemand unterbrochen, öfter dazwischen geredet und es tat mir nachher leid. Und ich will versuchen, mich zu bessern. Versprochen. Sie auch? Na, wunderbar. Nun, es gibt natürlich auch Situationen, wo dieses Dazwischenreden eine absolute Notwendigkeit ist. Wenn zum Beispiel jemand redet und redet und redet und dabei seinen eingeschlagenen Weg keine Aufmerksamkeit schenkt und nicht bemerkt, dass er geradewegs auf einen offenen Kanaldeckel zusteuert, da wirst du ihn doch hoffentlich nicht hineinfallen lassen, sondern wirst ihn mit einem lauten Achtung oder Pass auf unterbrechen. Das Dreinreden ist jetzt eine Notwendigkeit, um ihn vor einem Unglück zu bewahren oder, wie der Hahn bei Petrus, ihn aus seinem Sündenschlaf herauszureißen. Da er noch redete, krähte der Hahn. Der Hahn war in diesem Augenblick Gottes auserwähltes Werkzeug. Es müssen ja nicht immer Menschen sein, die uns zum Wecker werden. Gottes unerforschliche Liebe zu seinen Geschöpfen kann er auf ganz andere Mittel und Wege zurückgreifen. Gnade ist es allemal, wenn er uns bei unserem Reden, Rennen und Jagen von Zeit zu Zeit immer wieder einmal dazwischen redet. Man könnte es so sagen: Irgendein Hahn kräht jedem Menschen zu gewissen Zeiten dazwischen. Da wäre zuallererst einmal Gottes Wort zu nennen, welches uns in unserem Reden, in unserem Denken, in Planen aufwecken und aufschrecken will. Aufschrecken, wenn wir mit hoch erhobenem Kopf aus unserem selbstgewählten Wege losrennen, wenn unser Eigenwille die Oberhand gewinnt und wir die Gefahr nicht erkennen, auf die wir zulaufen, die Sünde, in die wir hineinzutappen drohen und an deren Ende der ewige Tod steht. Dazu kann Gott in seiner Liebe nicht schweigen. Da muss er dazwischen reden. Da muss der Hahn in Form seines Wortes laut krähen. Krähen, um diesem Lauf Einhalt zu gebieten und uns zur Umkehr aufzufordern. Er kennt ja nicht nur den Weg, auf den wir uns gerade befinden. Nein, er kennt auch das Ende des Weges. Und da sieht er, dass nicht nur zeitliches, sondern auch ewiges Verderben lauert. Da kräht sein Wort dazwischen. Jesaja 44, ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Das ist sein Wort, was uns aufruft und dazwischen kräht. Und dieses Kehre dich zu mir, das soll jeder Mensch, der sich auf der breiten Straße seines Lebens bewegt, hören. Dieser Ruf soll jedem Schläfrigen ins Ohr dringen, ihn aus seinem Sündenschlaf wecken, ihn vor ewigem Gericht und Tod bewahren. Dieses Krähen soll all diejenigen, die es hören, zur Umkehr rufen, zu Christus rufen, denn niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Nur durch Christi Blut bekommen wir Frieden mit Gott. Nur durch Christi Blut erhalten wir Anteil an seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit, Anteil am Reich Gottes. Ja, Gott will durch sein Wort dreinreden, kehre dich zu mir, ich erlöse dich. Gott will, dass in dieser noch Gnadenzeit laut gerufen wird, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden unter alle Nationen verbreitet wird, angefangen bei unserer eigenen Nation. Da er noch redete, krähte der Hahn. Liebe Geschwister, wenn wir genau hinhören, dann können wir feststellen, dass wir doch eigentlich ständig von allen Seiten angekräht werden, manchmal auch von Zweifelhaften. Da heißt es, aufgepasst. Doch lassen wir diese einmal beiseite. Im Grunde genommen ist doch die ganze Schöpfung voll krähender Hähne. Nur das Problem dabei ist, dass von uns im Psalm 115, Vers 6 Folgendes gesagt wird: Sie haben Ohren und hören nicht. Und dass Gott über uns klagen muss, sie wollten nicht hören, noch ihre Ohren zu mir zukehren, sondern wandelten nach ihrem eigenen Rat und nach ihrem verstockten und bösen Herzen und kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Jeremia 7, Vers 24. Nein, wir können uns nicht entschuldigen. Von überall her werden wir ermahnt, kräht uns der Hahn aus der Schöpfung entgegen. Da können wir zum Beispiel den Hahnenschrei eines Sturmwindes vernehmen. Wenn er spricht, sagt Psalm 107, und einen Sturmwind erregt. Zuerst sein Wort, Er spricht, er ruft dazwischen, doch dann folgt die Tat. Er erregt einen Sturmwind. Er will aufschrecken aus dem Schlafzustand der Menschen. Denken wir nur an den Sturmwind Lothar. Das war ein starkes Dazwischenreden. Doch von verschiedenen Seiten konnte man hören, und das plötzlich. Warum hat denn Gott nicht eingegriffen? Warum hat er dir nicht Einhalt geboten, wenn er doch die Liebe ist? Warum hat er all die Verwüstungen zugelassen? So können plötzlich Menschen reden, die sonst nicht nach Gott fragen, nichts von ihm wissen wollen. In der Not erinnert man sich auf einmal und man sucht, irgendwo Halt zu finden. Doch hat Gott nicht gerade eingegriffen? Hat er nicht gerade viele, auch Ungläubige, ihre Ohnmacht, ihre Winzigkeit, ihre Hilflosigkeit erfahren lassen? War das nicht ein gewaltiges Dreinreden in alle falsche Sicherheiten und eine Absage an den vorherrschenden Glauben, uns kann doch nichts passieren? Wir wollten doch alles im Griff haben. Da erregte Gott einen Sturmwind und in Sekundenschnelle haben wir feststellen müssen, dass der Mensch nichts, aber auch gar nichts im Griff hat. Wenn Gott nur ein klein wenig den Weltenlauf beeinflusst, ist der Mensch hilflos. Doch erkennt er darin Gottes Handeln? Mitnichten. Immer öfter gehen Hahnenschreie in Form von Naturkatastrophen über die Erde. Und schon Jesaja prophezeit, denn vom Herrn Zebaoth wird Heimsuchen geschehen, mit Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Wirbelwind und Ungewitter und mit Flammen des verzehrenden Feuers. Und eingedenk dieser Prophezeiung haben wir sie schon vergessen, die Hahnenschreie, im Weltgeschehen mit Namen Rita, mit Namen Wilma, mit Namen Katharina in den USA, die Überschwemmungen in Rumänien, in Bulgarien, in Frankreich, auch in der Schweiz und im Januar dieses Jahres schon wieder in Virginia. Nicht zu vergessen die verheerende Sturmflut in Bangladesch, die Feuerbrünste in Portugal und in Mexiko und jetzt brennt es in Spanien schon wieder. Die Tsunami-Katastrophe mit ihren Tausenden von Toten. Die Erdbeben im Iran und in der pakistanischen Region von Kaschmir. Der gewaltige Erdrutsch von Java. Haben wir sie wirklich schon vergessen? Alles Hahnenschreie Gottes in unsere Zeit hinein. Sie, wie alle anderen Katastrophen, sollen den Menschen zur Umkehr mahnen, an seine eigene Nichtigkeit erinnern, die Allmacht Gottes vor Augen halten. Lesen wir wieder einmal Matthäus 24. Doch bei manchen Menschen bedarf es zuerst eines Hahnenschreis des Herzens, damit sie für die Heilsbotschaft Jesu empfänglich werden. Ein Schicksalsschlag muss eintreten, damit sie das Rufen Gottes überhaupt noch vernehmen. Auch im Donner dürfen wir einen Hahnenschrei erkennen, denn in der Bibel ist er immer wieder ein Gerichtsreden Gottes, eine Allmachtsbezeugung seiner Majestät. Der grell aufzuckende Blitzstrahl mit seiner vernichtenden Wirkung erinnert uns daran, dass die Wiederkunft des Herrn plötzlich in einem Augenblick von oben her geschehen wird. Matthäus 24, Vers 27. Denn gleich wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Sohnes des Menschen sein. Selbst die am Firmament leise dahingleitenden Sterne sollen uns daran erinnern, dass es durch die Nacht hindurch dem Tag entgegengeht, durch die Todesnacht zur Auferstehung und dass es darin Herrlichkeitsunterschiede gibt. Paulus erinnert uns daran, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen Stern durch seinen Glanz. Auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. 1. Korinther 15. Und wie lenkt doch der hellstrahlende Morgenstern unseren Blick auf Christus, der von sich selbst sagt, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern, und er verspricht, siehe, ich komme bald. All diese lauten sowie stillen Ereignisse, sie sind ein Dreinreden Gottes in unser Leben. Sie sollen uns zum Nachdenken bringen. Und wenn auch der Volksmund zu Ereignissen, von denen sie meinen, sie seien nicht von Bedeutung, sagt, da kräht doch kein Hahn danach, so glaube ich doch, dass sie wert sind, dass man ihnen Beachtung schenkt. Tja, und erst die Grabsteine auf unseren Friedhöfen. Wie sagen Sie es, dass es dem Mensch gesetzt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht? Ja, ihr Lieben, wenn wir nicht bald entrückt werden, dann ist dem einen oder anderen früher oder später der Tod gewiss. Aber gewiss ist er jedem von uns. Das müssen wir bedenken. Und deshalb, ob plötzliche Entrückung oder unerwartetes Sterben, in beiden Fällen musst du jetzt in diesem Augenblick wissen, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und komme mir ja keine mit dem Spruch, ich bin ja noch so jung. Wenn ich nach einer Beerdigung noch einmal so durch die Reihen an den Gräbern vorbeigehe, dann achte ich fast immer auf die Geburts- und Todeszahlen, welche auf den Grabsteinen schön eingraviert sind. Einmal las ich 1898 bis 1999 und nur ein paar Gräber weiter 1981 bis 1993. Zwei Zahlen jeweils, dazwischen ein kleiner Bindestrich als Ausdruck eines ganzen Lebens. Lang das eine, kurz, sehr kurz das andere. Und ich dachte, wie viele Kämpfe, Traurigkeiten, Tränen, Arbeit, Mühe, Not und Plage, aber auch wie viel Friede, Freude, wie viel Lachen und Singen und zum Schluss Abschied nehmen, verstecken sich doch hinter diesem kleinen Bindestrich. Ein ganzes Menschenleben. Ja, ihr Lieben, die Grabsteine predigen uns auch. Sie sind auch Hahnenschreie Gottes hinein in unser geruhsames Leben. Hören wir sie? Vernehmen wir sie? Unsere alljährlichen Geburtstage, jede Krankheit, die Gefahrenmomente, die dich von Zeit zu Zeit bedrohen. Alles Hahnenschreie des wunderbaren, aber auch allmächtigen Gottes, die er für dich bereit hat. Liebevoll, aber auch ernstes Dreinreden in deinen Alltag. In dein Laufen, in dein Rennen, in dein Hasten, in deine Unruhe, in deine Unbekümmertheit und vielleicht auch bei manchen in deine Schläfrigkeit. Und alsbald er noch redete, krähte der Hahn, unterbrach ihn, weckte ihn auf aus seinem Sündenschlaf. Jesus hatte es ihm ja vorausgesagt. Da ist aber noch mehr Unüberhörbares, was unaufhörlich an unsere Ohren dringt. Weltweite Unruhen, Krawalle, Chaos, Kriege, Volksstämme kämpfen gegeneinander, Hungersnöte, Seuchen und vieles, vieles andere mehr. Globalisierung wo immer möglich. Alles Hahnenschreie für die Gemeinde. Falsche Propheten, falsche Christusse machen sich bemerkbar und verführen Tausende von Menschen. Der christliche Glaube wird mit Füßen getreten. Ethik, Moral, Okkultismus und das Aufkommen des Antichristentums sind weitere Zeichen. Zeichen für die wartende Gemeinde, dass der Anbruch des Morgens naht. So wie für Petrus, so geht es auch mit der Gemeinde durch eine Zeit des Kampfes und der Tränen, aber danach der wunderbare Triumph des Auferstehungstages. Durch Tränen, durch Zerbruch, durch Buße hindurch muss es gehen, wie jetzt die Gemeinde und jeder Einzelne in ihr. Aber der Ostertag, er war ja damals nicht ferne. Und deshalb wollen wir jetzt unseren Blick ein wenig von Petrus und seinen Verleumdungen abwenden, ohne ihn allerdings ganz aus den Augen zu verlieren und uns den Geschehnissen um Jesus zuwenden, kurz bevor der Hahn krähte. Wir gehen hinein in den Gerichtssaal des hohen priesterlichen Palastes. Dort ereignet sich nämlich Dramatisches. Jesus legt vor dem Hohen Rat Zeugnis davon ab, dass er der Christus sei, der Sohn Gottes, worauf der hohe Priester seine Kleider zerriss und ausrief: Was bedürfen wir weitere Zeugen? Er ist des Todes schuldig. Wer er? Petrus etwa? Wegen seiner Verleumdung? Nein, nicht er. Das Todesurteil, es fällt jetzt nicht auf den schuldigen Petrus, sondern auf den unschuldigen Jesus. Unter großem Gebrüll wird dieses Todesurteil ausgesprochen. Einige verspeien ihn, andere schlagen ihn mit den Fäusten, ehe sie ihn ergreifen und in den Hofraum schleppen und dann ihm ihre ungezügelte Wut auszulassen. Und nun geschieht das Unbegreifliche. Jesus schreitet über den Hof, gerade in dem Augenblick, als der Morgenruf des Hahnes an sein Ohr dringt. Was Jesus seinem Jünger vor der Gefangennahme voraussagte, das tritt jetzt ein. Der Hahn kräht und der Herr wendet sich Petrus zu und sieht ihn an. Er spricht nicht zu ihm, er spricht ihn nicht an, er sieht ihn nur an. Er sagt nichts, so wie er es sonst immer getan hat. Nein, hier sieht er ihn nur an. Nun seht, Petrus redet und redet und redet. Und wir haben gehört, alsbald krähte der Hahn und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Welch ein Gnadenblick muss das gewesen sein, denn wir lesen da, also in diesem Augenblick erst, gedachte Petrus an das Wort des Herrn. Offenbar war Petrus so mit seinen Argumentieren beschäftigt, dass der Hahnenschrei ihn gar nicht bekümmerte. Er unterbrach ihn zwar in seinem Redeschwall, aber an Jesu Voraussage erinnerte er sich nicht. Erst als dieser sich ihm zuwandte, ihn ansieht, da fiel es ihm wie Schuppen von Augen. Ja, der Hahnenschrei musste sein, um ihn zum Innehalten seiner Verleumdungen zu bewegen. Aber das Entscheidende geschieht, als in dem Augenblick, als Jesus ihn ansieht, als seine Augen ihn treffen. Denn was hier geschieht, ist einerseits überaus bedeutend, andererseits aber auch sehr tröstlich. Erstens für jeden Verkündiger und letztlich für jeden Zeugen Jesu. Denn wenn er sein Predigt- und Wächteramt versieht, dann muss das zwar sein, aber letztlich ist alles Wirken und Reden doch nichts anderes als ein armseliges Krähen. Ein kümmerlicher Hahnenschrei sozusagen, nicht mehr. Wenn der Prediger, und sei es von Amts wegen, noch so laut kräht, er kann die Umkehr des Menschen nicht bewirken. Er konnte es damals auch nicht. Petrus, mit allem, was er sagte und tat, konnte keinen bewegen. Aber der Herr wandte sich um und sah ihn an. Das bewirkte einen Wandel. Ihr Lieben, ich frage euch, ist es angenehm, aus dem Schlaf gerissen zu werden? Bestimmt nicht. Ich schlafe morgens auch gerne noch. Und doch musste der Hahn krähen. Aber jetzt kommt das Ausschlaggebende, das Tröstliche, das Entlastende für alle Zeugen Jesu. Zu diesem Hahnenschrei im Hof vor dem Gerichtshaus musste noch etwas hinzukommen, wenn er nicht wirkungslos bleiben sollte. Christus musste sich Petrus mit seinem Gnadenblick zuwenden. Der Hahn krähte, das ist das eine. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Das ist das andere und das Entscheidende. Als du den Weg zu Jesus fandest, war es der Gnadenblick unseres Herrn, der auf dir ruhte. Und nun, wann immer du eine Menschenseele dem Himmelreich näher gebracht hast oder auf dem Weg bist, dies zu tun, dann war es auch das gnädige Ansehen Jesu dieser Person. Nicht du, nicht ich, immer Christus ist der Ausschlaggebende. Wir sollen zwar seine Zeugen sein, sollen Menschen von seiner Retterliebe erzählen, das hat er uns geboten, aber nicht als stolze, eingebildete Hähne mit hochgestelltem Kamm und der Überzeugung, dass wir es ja auch schaffen können, sondern demütig auf Jesus blickend, mit einem bittenden Herzen, Heiland, wende du dich diesem Menschen, wende du dich dieser Person, mit der ich jetzt gerade rede oder die ich für dich gewinnen will, zu. Schau du ihn gnadenvoll an. Zum Schluss noch ein paar Gedanken zu diesem Gnadenblick. Jesus sieht also den Petrus an, ohne ein Wort an ihn zu richten. Aber, und das, liebe Geschwister, registriert, er wendet sich ihm zu. Darf ich fragen, wer von uns hätte sich nach einem so treulosen Verleugner, nach einem Mann, der zuvor so große Versprechen abgelegt hat, wer von uns hätte sich nach ihm umgewandt? Neigen wir nicht eher dazu, uns abzukehren? Sind wir nicht eher bereit, einen strauchelnden oder gar gefallenen Jünger auf die eine oder andere Art zu richten? Ihm eine Strafpredigt zu halten, anstatt ihn mit liebenden Worten wieder auf den rechten Weg zurückzuführen? Leichter fällt es uns doch, ihn mit strafenden Blicken und Worten noch tiefer ins Elend hinabzustoßen, als auch nur einen Finger zu rühren, um ihn wieder aufzurichten. Dem habe ich es aber deutlich gesagt. Der hat aber eine Meinung gehört. Jetzt kann er sich danach richten. Ja, Christen können manchmal unbarmherziger sein als Weltmenschen. Unser Herr aber, dem doch allein das Richteramt zusteht, er war nicht zu stolz, nicht verletzt, nicht zu schade und er schämte sich nicht, trotz seiner misslichen Lage, sich seinem gefallenen Jünger zuzuwenden und ihm mit erbarmenden Augen, mit Augen der Gnade und Liebe anzusehen. Und dieser Blick war es, der in ihm die Worte Jesu wachrief. Und warum tut das Jesu? Ganz einfach, weil er eben trotz allem Versagen seine Kinder sind, welche er mit unbegreiflicher Liebe auf dem Herzen trägt. Vater oder Mutter, denkt in diesem Augenblick einmal an eure eigenen Kinder. Hören diese denn plötzlich auf, eure Söhne oder eure Töchter zu sein, nur weil sie manchmal ungehorsam sind? Weil sie Wege gehen, die uns als Eltern vielleicht überhaupt nicht gefallen? Nein, gewiss nicht. Im Gegenteil, als Eltern fühlen wir umso tiefer, dass sie Fleisch von unserem Fleisch sind. Das erinnert mich an den Vers aus Jesaja 49, wo es heißt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Liebe, nichts als Liebe lag in diesem Blick Jesu, als er schweigend seinem Jünger begegnete, als seine Augen die seinen trafen. Und diese Liebe war so groß, so tief, so brennend und sein Herz war so schwarz erfüllt, ob des Versagens, dass er ihn mit diesem durchdringenden Gnadenblick wieder zurückholen wollte. Er blieb eben doch sein Petrus, sein Jünger, eine Strafpredigt, ein Hochmütiger, ich habe es dir doch im Voraus gesagt, wäre hier bestimmt nicht angebracht gewesen. Der Blick genügte und Petrus erinnerte sich. Seht ihr, Lieben, leben wir nicht alle davon, jeder von uns, dass Jesus sich uns zukehrt und uns immer wieder liebevoll anschaut, wenn wir gefallen sind, wenn wir ihm Unehre bereitet haben, wenn wir auf ganzer Linie versagt haben, leben wir nicht alle von seiner Treue, auch wenn wir untreu geworden sind? Sein liebender Blick, der uns aus seinem Wort immer wieder entgegenstrahlt, will uns zur Umkehr, will uns zur Buße leiten. Und warum? Einzig und allein aus dem Grund, weil er uns aufs tiefstem Herzen liebt. Wir sind seine Kinder, seine Töchter, seine Söhne, und die wird er niemals verlassen, auch wenn wir ihn verlassen. Und dann noch zum Schluss. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ob dieser Verleugnung, denn im Innersten seines Herzens liebte er seinen Herrn, was er ja, wenn wir uns erinnern, auch später ganz freimütig bekannte, als Jesus ihn fragte: Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Amen.
Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Großes hat der Herr an uns getan. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Freude bricht sich Bahn. Gott kommt zu uns, sieht sein Reich, ist uns nah, fern am Horizont strahlt schon das Morgenrot. Gott kommt zu uns, sieht ein Wunder geschah, und zu Ende ist die Not. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Großes hat der Herr an uns getan. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Freude bricht sich Bahn. Freude erwacht nach der finsteren Nacht, hört den Heldengesang, den der Tag ansteht. Freude erwacht, denn das Licht ist entfacht, dass das Dunkel von uns geht. La la la. Hat der Herr an uns getan. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Freude bricht sich an. Friede bricht aus, er ist wie ein Zuhaus, er erneut diese Welt durch den Heiligen Geist. Friede bricht aus und er geht euch voraus, weil er Jesus Christus heißt. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Großes hat der Herr an uns getan. Lasst uns jubeln, tanzen, singen, Freude bricht sich Bahn. La 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 la.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema Die Botschaft des krähenden Hahnes. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch oder eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!